Die Predigtreihe Raum schaffen für Gott ist ja die Einlösung eines Versprechens, nämlich das Versprechen habe ich bei den Kaminabenden gegeben. Das ist in der Passionszeit, um dieses Raum schaffen für Gott gehen wird. Bei den Kaminabenden, da waren ungefähr gute 60 Personen von euch anwesend, da leitete uns unter anderem ein Lied, ein Lobpreislied, das heißt Schaffe Raum. Und es fängt an, vor dir leg ich alles hin, was mich quält und was ich bin, alles geb ich dir, Herr. Und im zweiten Teil, vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt, alles geb ich dir, Herr. Und dann heißt es im Refrain immer, ich schaffe Raum für dich, tu, was auch immer du willst, Herr, tu, was auch immer du willst, Herr. Krasses Teil, das Lied, sie sagte, meine Güte, tu, was auch immer du willst, Herr, und ich schaffe Raum für dich. Und wir haben darüber miteinander gesprochen, über dieses Raumschaffen. Und ich hatte im Nachhinein den Eindruck, dass das auf viele von denen, die da waren, einen anstrengenden Eindruck machte. Dieses ja, Raum schaffen für Gott, eben in meinem schon so vollen Leben, da noch für irgendwas überhaupt Raum zu schaffen, ist schon schwer genug. So, und jetzt, wie schaffe ich Raum für Gott? Ja, wie zwacke ich von all diesen vergebenen Tortenstücken, also meine Torte mit 24 Stücken, oder wie viel Stücke hat eine Torte? Ich habe keine Ahnung. 16, Gerd. Meine 16 Tortenstücke sind alle schon vergeben und jetzt muss ich da irgendwie noch eins zwischenquetschen, das für Gott ist, oder wie geht das? So, ich habe für alle die sagen, das wirkt auf mich anstrengend, dieses Raumschaffen für Gott ist ja auch so ein ewiges Thema schon, ne, dass Christen ja eigentlich im Laufe ihres ganzen Christenlebens begleitet diese Frage, wie bekommt Gott in meinem Leben genug Raum? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Die hat mit diesen drei Predigten zu tun. Der Raum ist schon da. Du musst gar nichts machen. Jetzt guckst du. Hm? Der Raum ist schon da. Du musst ihn nicht erkämpfen. Du musst gar nichts machen. Ihr fragt, ich sehe das Misstrauen in euren Augen. Da kommt doch jetzt irgendein Haken. Ich muss doch am Ende doch was machen. Naja, wir werden mal sehen, mal gucken, was passiert. Also der Raum ist schon da und ich möchte, es gibt sogar mehrere Räume, die sind schon da und die haben mit den drei Themen dieser Predigtreihe zu tun. Es gibt in unserem Leben einen Raum der Bedürftigkeit, der ist schon da. Es gibt einen Raum, in dem hat Dankbarkeit Platz und der ist dafür reserviert, das ist das zweite Thema, nächsten Sonntag. Und das Thema dann zwei Sonntage später, also dazwischen predigt Astrid mal, das letzte Thema ist Berührbarkeit. So, ich fange aber heute an mit dem Thema Bedürftigkeit. In deinem und meinem Leben gibt es einen großen Raum der Gottesbedürftigkeit. Dieser Raum ist sehr groß. Es ist der Raum, in dem unser Innerstes ernährt wird. Und unser Innerstes, unser Wesen, kann tatsächlich ausschließlich aus der Quelle des Lebens aus Gott selbst heraus ernährt werden. Dieses Esszimmer gibt es schon. Diesen Raum, diese Bedürftigkeit, diese absolute Bedürftigkeit, die nur aus einer einzigen Quelle bedient und gestillt werden kann, gibt es bereits. Den musst du nicht erkämpfen. Die Frage ist, wie oft bist du in diesem Esszimmer? Und jetzt kommt natürlich die Frage nach dem Haken wieder. Ne? Was ist der Haken? Aber ich möchte, bevor ich darauf jetzt eingehe und sage, ja, und dann kommt wieder das Übliche, du musst mehr Stille haben, du musst mehr stille Zeit machen, du musst mehr Bibel lesen und ihr sagt, oh, ne? Warte mal. Lass uns das nochmal ein bisschen betrachten mit diesem Raum, damit ihr mir das möglicherweise auch wirklich glauben könnt und nicht denkt, naja, das ist so Gerds Sichtweise. Ich beobachte das schon seit vielen Jahren. In unserer Zeit, unter uns Menschen, in unseren Breiten, in sagen wir mal Norddeutschland und jetzt in Oldenburg, ein seltsames Phänomen. Nämlich, wir leben in der Zeit der geringsten Lebensarbeitszeit, die es je gab. Lebensarbeitszeit, ne? Meine ich jetzt die Jahre der Erwerbstätigkeit. Und diese Jahre der Erwerbstätigkeit verbringen wir mit der geringsten Wochenarbeitszeit, die es je gab. Ganz erstaunlich. Das ist Fakt. Das ist keine Idee von mir. Das ist einfach so. Erstaunlich. Wenn man sich das von außen angucken würde, müsste man sagen, wow, also du meine Güte. Und jetzt kommt das fast schon Schizophrene an der ganzen Geschichte, das Ambivalente ist, dass ich in gerade dieser Zeit noch nie so viele ermüdete Menschen gesehen habe. Man könnte fast sagen, die Menschen sind unheimlich müde. Mir fällt das hier auch auf, es ist so müde, es ist so vieles wirkt so anstrengend. Du denkst so, meine Güte, was macht ihr mit der ganzen Freizeit? Was ist denn los? Wie kommt denn das? Genauso dieses ganze Thema Burnout. Und ich sage, wo brennt ihr denn alle aus? Was ist denn los? Was ist denn los mit uns? Wie kommt das? Und ganz offensichtlich könnten wir die Wochenarbeitszeit auch nochmal um 10 Stunden reduzieren und die Lebensarbeitszeit, na gut, die wird ja nur gerade wieder etwas ausgedehnt, um die Renten zu bezahlen. Aber okay, ich fürchte, wenn wir sagen, lass uns mal auf die 25-Stunden-Woche gehen, dann wird es immer noch nicht besser. Denn man müsste eigentlich sagen, wenn man jetzt mal 100 Jahre zurückginge und sagen würde, im Jahr 2024 habt ihr eine 35-Stunden-Woche, wenn wir sagen, wie soll das denn gehen? Und was so wenig Arbeitszeit? Und dann haben wir wahnsinnig viel Freizeit. Das wäre ja was. Ne? Da hätte irgendjemand so einen utopischen Roman geschrieben, so ein George Orwell oder sowas. 2024, 35-Stunden-Woche. Ja, lächerlich. Kann ja gar nichts werden. Und was sollen die Leute mit der freien Zeit anfangen? Du meine Güte. Ja, also, ist aber so. Ist ja jetzt schon so, dass man sagen muss, eine Utopie ist wahr geworden, kann man sagen. Was ist da los mit uns? Warum sind wir so müde? So ausgebrannt? Kann es sein, dass wir für unser Innerstes das nicht tun, was wir für unser Äußeres selbstverständlich tun? Essen und trinken. Essen, trinken, atmen, das tun wir. Das muss unser Körper haben. Wissen wir, wir sind bedürftige Menschen. Unser Körper ist bedürftig. Wir werden nicht geboren und dann laufen wir 80 Jahre aufgrund irgendwie so einer Batterie, wie das Häschen, sondern wir müssen jeden Tag, jede Sekunde, andauernd sind wir am Atmen. Während du hier sitzt, atmest du, weil du es brauchst. Und nachher gibt es noch eine Tasse Kaffee, die brauchst du vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwann heute wirst du Mittagessen oder Abendessen, weil du es brauchst, weil du das weißt. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, aber jetzt esse und trinke ich nichts mehr, es sei denn, er tritt wirklich in einen Hungerstreik und will sich das Leben nehmen. Ne? Ich habe mal eine Zeit gehabt, das war ungefähr 2015, da habe ich mich eine Woche lang einer Aktion angeschlossen. Die war faszinierend. Die Aktion hieß Eine Schale Reis. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Eine Schale Reis, das war in der Adventszeit, da ging es darum, eine Woche lang mal nur so viel zu essen, wie 1 Milliarde Menschen das ganze Leben lang hat. Nämlich 100 Gramm gekochten Reis am Tag. Das habe ich eine Woche gemacht. Haben wir morgens jeder 100 Gramm Reis gekocht und den verteilt auf den ganzen Tag gegessen und nur Wasser dazu getrunken. Puh, das war im Dezember, ich weiß es noch. Es ging einigermaßen, weil ich ja nun keinen anstrengenden Beruf habe, körperlich. Aber dann schneite es. Ne? Und da hatten wir keinen Dieter Schmidt. Da musste ich alleine den Hof schieben, den Schnee schieben. Und da habe ich gemerkt, so, boah, fehlt mir die Power. Ne? Und auch abends wurde ich dann früher körperlich müde irgendwann. Eine Zeit lang ist das ganz interessant. Körperlich wissen wir das. Aber wow, was tun wir unserem Inneren an, der Bedürftigkeit unseres Inneren, wenn wir unserem Inneren nicht die Speise gönnen und geben, die einzig mögliche. Speise, nämlich die Quelle des Lebens anzapfen, Gott selbst. Was tun wir unserem Inneren an? Wenn wir uns fragen, warum wir so müde sind, bin ich davon überzeugt, dass es ganz stark damit zu tun hat, dass wir die einzige Speise nicht füllen können. Was machen wir stattdessen? Ist ja nicht so, dass wir nichts versuchen. Ne? Es gibt ja so viele Tipps und Ratgeber, die sagen, tu dir was Gutes, ne? Oder tu deiner Seele was Gutes. Wie viele Reiseanbieter werben damit, ne? Lass mal die Seele baumeln, tu deiner Seele was Gutes. Oder geh mal schön essen, man muss doch auch Mensch bleiben. Kannst doch nicht immer nur zu Hause Kartoffeln und so. Also geh doch mal schön essen, tu deiner Seele was Gutes. Geh doch mal in ein Konzert, ne, oder eine Kunstausstellung oder geh einfach campen oder spazieren oder die Sonne, genieß das Leben. Tu dir was Gutes. Gibt's alles schon. Es ist interessant, ich nenne das nicht seelische Ernährung, sondern Ablenkung vom Hunger. Das kannst du auch körperlich machen. Wenn du körperlich Hunger hast, ne, mal angenommen, es gibt eine Krisenzeit, wo du gar nicht so einfach ans Essen kommst, dann, wenn das, also meine Großelterngeneration hat das erzählt, dann haben sie mit den Kindern Lieder gesungen, bis sie geschlafen haben oder irgendwelche Spiele gemacht, über die sie den Hunger vergessen haben. Das geht wohl mal eine Weile, aber irgendwann muss das Kind essen. Ne? So. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir essen nicht innerlich, sondern wir lenken uns vom Hunger ab. Aber der Hunger setzt sich durch irgendwann in einer inneren Müdigkeit, in einer auch inneren, also einer geringen Widerständigkeit gegen Angriffe, in einer Angefasstheit, ganz schnell, ja, Charakter, also irgendwo in seiner Ehre, in seinem Stolz oder in seiner Anerkennung, schnell angefasst, wenig Ruhe, wenig Gelassenheit. Ne, was ist das? Das hat was mit einer Mangelernährung zu tun, der Seele, des Inneren, weil es tatsächlich nur eine Speise gibt. Und ich möchte jetzt endlich, sagt ihr, predigt der jetzt nur Philosophie oder was macht ihr da? Ne, kommt da auch mal was Biblisches? Ja doch. Ne? Der Vorwurf wird mir oft gemacht, seit ich predige. Gerd, du machst immer so lange Einleitungen, bis du endlich zur Sache kommst. Ja, Mann, ich mache die Einleitung, damit die Sache zum Leuchten kommt. So, jetzt, also Bescheid, wollte mich mal erklären. Ein ganz, ganz, ganz bekannter Text, nachdem Jesus getauft wurde, nach dem Matthäus-Evangelium wurde er, den lese ich jetzt einfach mal vor, Matthäus 4, Abvers 1. Ich lese aus der Basisbibel. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Komisch, ne? Dann war er sehr hungrig. Dann kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jetzt sagt ihr, kennen wir, ich weiß, was jetzt kommt. Mehr Bibel lesen, ne, das Wort Gottes lesen, das ist die innere Speise, weiß ich, habe ich alles schon gehört. Ne, so, genau. Und dann so gibt es auch so eine Auslegung von dem Text, weiß ich, kenne ich, ne, da kommt der an, der Versucher kommt auf Jesus zu, in dem Moment, als er schon 40 Tage gefastet hat, da ist er körperlich und geistig natürlich angreifbar, ne, und deswegen widersteht Jesus dem Versucher nicht mit starken Worten, sondern mit dem Wort Gottes, er zitiert 5. Mose 8 und so weiter, nur das Wort Gottes kann uns helfen. Ist ja alles richtig. Ist ja alles richtig. Ne? Aber manchmal muss ich das bewusst so ein bisschen geleiert daherreden, weil es so viele Wahrheiten gibt, die wir schon so oft gehört haben und die uns aber eigentlich gar nicht mehr berühren. Darum möchte ich euch sagen, hintergründig, was Jesus hier zum Teufel eigentlich sagt. Ja, der Versucher kommt und sagt, wenn, als Jesus Hunger hat, wenn du der Sohn Gottes bist, dann, wie hat er genau gesagt, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. So, jetzt kommt Jesus, gut Norddeutsch. Der sagt zu ihm, fresse, ich esse gerade. Ich esse gerade. Ja, halt die Klappe. Ich esse gerade. Quatsch mir nicht ins Essen. Ihr guckt mich jetzt an und sagt, hä, was hat er doch nicht gesagt? Doch, ich esse gerade. Ich bin gerade in Gemeinschaft mit meinem Vater. Ich bin gerade in Gemeinschaft mit der Quelle des Lebens. Darum bin ich hier. Jetzt kommst du mir mit Brot und Steinen. Was ist denn das für eine Idee? Ich esse gerade. Spannendes Ding. Jesus, überleg das mal, von wem wir hier reden. Jesus, der menschgewordene Gott, wusste, das ist mein erstes Nahrungsmittel. Und zwar was? Was aus dem Mund Gottes kommt. Nun kann man wieder sagen, ja, das ist ja die Bibel, ne, das Wort Gottes. Ne? Nee, aus dem Mund Gottes kommt mehr als das Wort Gottes hier. Das ist nicht falsch, aber Jesus hatte ganz sicher keine Tora dabei. Die war damals nämlich gut verwahrt im Tempel und in den Synagogen. Ja, die schleppte man wie ein Taschenbuch mit sich rum, wie wir das manchmal haben. Und auch nicht einfach, naja, er kannte sie halt auswendig. Nein, er hörte auf den Vater, mit dem er sich traf, 40 Tage, bevor er überhaupt irgendwas machte, bevor er sich auf den Weg machte, irgendein Wunder tat, irgendeine Predigt hielt, hat 40 Tage sich ernährt, nur von dem, was Gott sagte. Und jetzt noch das Spannende. Heinrich, du hast das vorhin so ein bisschen eingeführt. Du sagtest, Bedürftigkeit sei das Thema. Ne? Und das Thema, die Frage, brauche ich Gottes Hilfe? Ne? Ja, ich brauche Gottes Hilfe, sagtest du. Das ist nur ein ganz klitzekleiner Aspekt der Ernährung. Wahrscheinlich erinnert ihr euch an die Predigtreihe hier zur Jahreslosung, als ich erzählt habe, wenn ich da dieses Kreisgebet und so, was ich da alles empfange. Diese Liste, wisst ihr das noch? Segen, Licht, Geist, Friede, Weisheit, Kraft und. Ne? Das klingt auch wie eine gute Art der Ernährung. Ich möchte aber euch Folgendes sagen, meine wichtigste Begegnung mit Gott ist nicht, dass ich mich hinstelle und sage, das ist meine Frage, bitte beantworte sie mir. Oder dass ich sage, ich brauche von dir mehr dies, mehr das, mehr jenes. Die wichtigste Quelle ist tatsächlich das, was in dem Lied, das ich zitiert habe, gesagt wird, tu, was auch immer du willst, Herr. Wir ernähren uns geistlich nicht, also unser Inneres nicht dadurch, dass wir Gott eine Einkaufsliste hinhalten, auch mit seelischen Bedürfnissen, sondern dass wir ihn zu Wort kommen lassen mit dem, was er sagen und tun will und geben will. Es kann nämlich sein, dass ich von ihm etwas anfordere, wovon er sagt, das brauchst du gar nicht. Das ist so ähnlich, als wenn ich in eine Kfz-Werkstatt fahre und sage, mein Auto macht komische Geräusche, ich glaube, das hat das und das und gucken Sie bitte genau da und da nach. Dann sagt der Kfz-Meister, habe ich nachgeguckt, das ist es nicht. Fahren wir nach Hause, Auto ist immer noch kaputt. Ich könnte auch mal in die Werkstatt fahren und sagen, Herr Kfz-Meister XY, mein Auto macht komische Geräusche, es ruckelt, ich habe keine Ahnung. Aber gucken Sie sich das bitte mal an und sagen Sie mir, was das Auto braucht. Das wäre schlau, oder? Bei Gott machen wir das anders. Da sagen wir, ich brauche von dir das, das und das. Und dann kriegen wir das nicht. Weil Gott sagt, das brauchst du nicht. Wir kriegen das nicht und sagen, oh, ich erlebe gar nichts mit Gott. Weil er mir nicht gibt, was ich brauche. Er sagt, du brauchst was ganz anderes. Vielleicht will er mich auf einen ganz anderen Weg auch schicken. Vielleicht sagt er, ich habe was ganz anderes mit dir vor, als das, wofür du gerade die ganze Zeit kämpfst. Hör doch mal. Psst, hör doch mal. Geh doch mal in dieses Esszimmer. Was wir brauchen, ist nicht Gottes Hilfe, Gottes Weisung, Gottes Licht zuallererst, sondern ihn selbst. Jesus traf sich in der Wüste einfach nur mit ihm selbst. Ich treffe mich mit meiner Frau auch nicht nur, wenn es irgendwelche Anliegen zu besprechen gibt, die unsere gemeinsamen Kinder betreffen oder unser gemeinsames Konto, ne, sondern also und das Leben mit meiner Frau besteht ganz viel daraus, dass wir einfach zusammen sind und aus dem, was sich daraus entwickelt. Versteht ihr, was ich meine? Drücke ich mich verständlich aus? Ihr seid ja nicht doof, aber ja, okay. Und da möchte ich noch einen Psalm zitieren, der das super auf den Punkt bringt. Psalm 63. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Leib schmachtet nach dir in dürrem Land. Er lechzt nach Wasser, aber es ist keines da. So halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum. Ich will deine Kraft und deine Herrlichkeit erfahren. Ja, deine Güte bedeutet mir mehr als Leben. Meine Lippen sollen dich loben. So will ich dich preisen mein Leben lang mit deinem Namen auf den Lippen. Erhebe ich meine Hände zum Gebet. Einfach nur Gott, es ist nur Gott, nur er, er persönlich, mehr nicht. Wie von Speise und Trank wird meine Seele satt. Laute Jubellieder kommen von meinen Lippen. Psalm 63. Ich finde das hier auch sehr schön. Ich will, so halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum. Der Beter ist in den Tempel gegangen. Ja, manchmal hilft es uns, einen äußeren Raum zu haben, mit dem wir mit unserem inneren bedürftigen Raum kompatibel sind, wo wir zusammenpassen. Ich merke das oft, dieses hier, ne, übrigens, das ist, da gab es mal ein ganz böses Wort für, das ist Mehrzweckhallen-Protestantismus. Mehrzweckhallen-Protestantismus. Stefan, ich sehe dich da gerade, Stefan Welz. Ne, das ist das Wunderbare in der evangelischen Kirche, die hat Räume, die sind für nichts anderes da, als Gott zu begegnen. Kirchen. Leider sind die Evangelischen oft zu. Neulich habe ich mal richtig weich ausgetrocknet. Da habe ich mich in die Christophoruskirche gesetzt, in die katholische Kirche. Die war offen. Da kann man auch Lichter anzünden. Vielleicht ein kleiner Tipp. So, ja, die sind für nichts anderes da, als meinen Blick zu fokussieren. Kirchenräume finde ich sehr stark, sehr stark. Hilft mir dem Inneren. Kürzlich war ich bei einem Ehepaar unter euch zu Gast. Die haben mir ihr geistliches Esszimmer gezeigt. Das fand ich cool. Es war ein Raum gestaltet nur für die Begegnung mit Gott selbst. Da waren die Kinder ausgezogen. Sag ich, was machen wir jetzt? Ne? Können wir jetzt einen Fitnessraum draus machen? Oder ein Musikzimmer? Nee, wir machen jetzt mal ein geistliches Esszimmer. So haben sie es nicht genannt, aber so nenne ich das. Geistliches Esszimmer. Der Raum ist da, aber bitte, ihr Lieben, versuchen wir nicht, wenn der Raum nicht benutzt ist und leer ist und darin nicht gegessen wird, versucht nicht eure Seele, den Hunger eurer Seele durch Ablenkung zu stillen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und jeder von uns weiß genau, wie die Ablenkung funktioniert. Aber wie wir das machen. Aber es funktioniert nicht. Vor über 80 Jahren veröffentlichte C.S. Lewis ein Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel. Phänomenal, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, das mal zu lesen. Es müsste eigentlich nochmal eine neue Ausgabe, eine Überarbeitung in das heutige Deutsch nochmal kommen. Phänomenal. Dienstanweisung für einen Unterteufel. Im Grunde genommen ist es so gemacht, das Prinzip: ein höllischer Staatssekretär hat einen, der coacht seinen Neffen, der ist ein unerfahrener Unterteufel und der hat einen Patienten. Ein Patient ist ein Mensch, den er vom Glauben abhalten soll. Und wie die Anweisungen des höllischen Staatssekretärs an seinen Neffen sind hier drin per Brief. Der C.S. Lewis hat viel verstanden, sehr viel von Ablenkung und so weiter. Lest das mal. Ich habe fast überlegt, ob ich was vorlese, aber es kostet uns zu viel Zeit jetzt. Genau. Aber eines möchte ich direkt anbieten. In diesem mehrzweckhallen Protestantismusraum hier gibt es einen, es gibt da die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Darum sind wir ja hier. Das ist ja auch hauptsächlich der Grund, aus dem er geschaffen wurde. Aber immer nach dem Gottesdienst am Ende gibt es dort einen Segnungsraum oder Segensraum. Ich verwechsel das immer wieder. Segnungsraum. Er soll dort, sagt mir immer, bitte geht dort, wenn ihr nicht daran teilnehmen wollt, bald aus der Ecke raus, damit sich dort immer drei Leute treffen können mit einer Anleitung und quasi einander sich gegenseitig vor Gott bringen können. Und ich möchte euch dabei, wenn ihr das tut, auch den Mut machen, nicht nur mit euren konkreten Fragen zu Gott zu kommen, sondern auch einander über das Konkrete hinaus einfach Gott hinzuhalten und zu sagen, vielleicht willst du mir was ganz anderes geben und sagen, als das, was ich bei dir abfrage. Darum bin ich hier. Oder willst du ihm oder ihr was ganz anderes geben, als das, was er fragt? Vielleicht ist die Frage ganz dumm, ganz töricht gestellt. Hier bringen wir dir den und den. Immer zu dritt, eine kleine Anleitung ist da. Ich bitte auch die Leute aus dem Seelsorgeteam, wir haben also ein kleines Seelsorgeteam, dafür zur Verfügung zu sein, ne? Da zu helfen, vor Gott zu kommen, dass wir hier so ein kleines Speisezimmer haben, so ein Esszimmer. Und damit schließe ich. Versucht nicht, den Hunger durch Ablenkung zu stillen. Den Hunger der Seele, des Inneren kann nur Gott, die Quelle selbst, stillen. Und Jesus hat gesagt, der Weg zum Vater ist frei. Ich habe ihn gebahnt. Es steht nichts im Weg. Nichts, nur die Ablenkung. Amen.